Ja, manchmal, da kommen Dinge erst nach vielen Jahren wieder nach vorne, tauchen wieder auf. Vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, dass ihr irgendetwas auf die Seite gestellt habt und dann plötzlich ist es wieder da gewesen, heraufgekommen. Das gibt es im Positiven, das gibt es im Negativen. Ja, die Kinder, genau, gehen in die Kids-Treff, super. Tschüss zusammen, seid gesegnet. Ich habe vor einiger Zeit, da war ich in Samstagen, habe dort gepredigt und habe auch noch ein bisschen Musik gemacht, weil ich gerade da war und habe meinen Kapodaster mitgenommen und als ich dann wieder zu Hause war und den Kapodaster irgendwann brauchte, da war er einfach nirgends. Und dann habe ich ihn gesucht und gesucht. Meine Frau würde sagen, hast du gesucht, wie der andere sucht. Und gesucht und gesucht. Ich wüsste ja, ich sehe nicht so gut. Und gesucht und gesucht. Und er war einfach nicht da. Aber ich dachte, ach komm, ich kaufe einfach einen neuen. Habe ich einen neuen gekauft, ein bisschen einen besseren natürlich. Und letzten Sonntag war ich in Samstagen, habe wieder Musik gemacht, habe meinen Gitarrenkoffer geöffnet, habe ins Fach hineingeschaut und unter all den Seiten und Beschreibungen in diesem kleinen Fach war mein Kapodaster. Jetzt habe ich zwei. Manchmal kommen Dinge einfach wieder nach vorne und manchmal braucht es wie auch äußere Anstöße, dass etwas nach vorne kommt, dass etwas, was in uns ist, plötzlich sichtbar wird. Und das ist mir aufgefallen, als ich hier hinten einen ganz miesen, blöden Dornenstrauch ausgebuddelt hat. Meine Frau hat mich darum gebeten, hat gesagt, er muss weg. Und ihr wisst es, happy wife, happy life. Ich habe die Schaufel genommen und gegraben, also zuerst geschnitten, geschnitten, geschnitten und dann gegraben. Und dann haben wir plötzlich auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wem es gehört, vielleicht jemand, der mal hier war, auf der anderen Seite der Absprankung des Hages, wie sagt man das auf Hochdeutsch, des Zaunes, haben wir ein kleines Geraniumkistchen gefunden. Also es gehört nicht, es liegt immer noch dort. Ich glaube, das wurde vergessen. Jemand hat es mal dorthin gestellt. Auf ihrer Seite ist der Busch gewachsen, auf unserer Seite ist es gewachsen und es war nicht mehr da. Und dann habe ich Radibutz auf meine Seite geräumt und zack war es wieder da. Und vielleicht geht es euch manchmal auch so, dass etwas plötzlich wieder nach vorne kommt. Aus euren Herzen, aus euren Gedanken, dass ihr wie verlegt oder verdrängt habt und ihr könnt dem nicht ausweichen. Und ich habe mich gefragt, was kommt wohl bei Gott immer wieder nach vorne? Ich glaube, es ist die Barmherzigkeit. Immer und immer wieder. Man kann wegräumen bei Gott, was man will. Am Ende findet man Liebe, Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und Gerechtigkeit. Und ich habe schon zwei Predigten zum Thema des barmherzigen Samariters gemacht. Ich möchte dieses Thema Barmherzigkeit heute und nächste Woche noch ein wenig weiterdenken. Heute werden wir drei Geschichten miteinander anschauen und hören. Drei Geschichten, in denen es um Wunder geht. Wirklich handfeste, wunderbare Wunder. Und ich habe gedacht, ich frage euch mal zu Beginn, warum gibt es im Neuen Testament so viele Wunder? Es gibt auch im Alten Testament, aber ich finde fast im Neuen Testament noch ein bisschen mehr. Das Neue Testament ist ja dünner, etwa ein Drittel, wenn man die Bibel aufschlägt, ohne Apokryphen, etwa ein Drittel. Und ich denke, es gibt fast ein bisschen mehr, man müsste das mal genau anschauen. Aber warum gibt es so viele Wunder im Neuen Testament? Warum gibt es Wunder? Zeichen, hä? Man könnte auch Offenbarung schreiben, ich schreibe jetzt Zeichen, weil wenn man Zeichen nimmt, dann weisen sie auf Gott hin. Und das ist ja das, was du denkst. Gell? Du nickst mit dem Kopf, ich habe dich richtig verstanden. Zeichen. Ja, natürlich, man versteht einander nie ganz richtig. Das Was für ein Beweis? Beweis, dass Jesus der Messias ist, mal kurz überlegen. Beweis. Die Zeichen, die Jesus tut, beweisen, dass er der Messias ist. Es ist eine Manifestation des Geistes. Irgendwie so, Manifestation, ja. Ja, aber das würde dann irgendwo hier wieder reinpassen, oder? Das sind auch dann Zeichen für die Heiden. Das, für wer spielt gar nicht so eine Rolle? Verherrlichung? Hat das zwei R, wisst ihr das? Danke. Gnadenzeit, ja. Erfüllung. Es hat mit Liebe zu tun. Liebe ist rot, kann man nichts machen. Ja, wisst ihr, übrigens, ich geniere mich nicht, dass ich nicht gut und richtig schreiben kann. Ich komme trotzdem in den Himmel. Es ist Gnadenzeit, haben wir schon gehört. Ja, aber das ist ja irgendwie eine spezielle Zeit, könnte man dann sagen. Also ich schreibe es trotzdem mal, jetzt habe ich es zweimal gehört. Gnadenzeit ist mir fast ein bisschen zu unspezifisch. Darum habe ich vorhin gezögert, Rolf, du verzeihst. Man hört auf die Frauen immer mehr als auf die Männer. Das ist aber auch richtig so. Ja, Entschuldigung, ich habe nicht gehört. Zeitenwende, hä? Zeitenwende. Jetzt, da passt dieses Wort mal richtig. Zeitenwende. Dann zählen wir auch von der Geburt Jesu her unseren Kalender. Auch seht ihr, es wird immer kleiner, wir müssen aufhören. Super. Ich schaue mit euch drei Geschichten an, in denen es um Wunder geht. Wundergeschichten. Und die erste Wundergeschichte, die liest uns Ralf vor. Darf ich dich bitten, Ralf, komm doch nach vorne und lies uns deine Geschichte vor. Matthäus 15, 32 bis 38. Ich heb das
so. Guten Tag allerseits. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach: Das Volk jammert mich, denn sie harren nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig gehen lassen, damit sie nicht verschmachten auf dem Wege. Da sprachen seine Jünger zu ihm: Woher sollen wir so viel Brot nehmen in der Wüste, um eine so große Menge zu sättigen? Und Jesus sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten: 7 und ein paar Fische. Und er ließ das Volk sich auf der Erde lagern. Und sie nahmen die 7 Brote und die Fische, dankten, brach sie und gab sie seinen Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie saßen alle und wurden satt. Und sie sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe voll. Und die gegessen hatten, waren 4000 Mann, ausgenommen Frauen und Kinder.
Vielen Dank, Ralf. Eine ganz bekannte Geschichte und ich möchte sie euch versuchen nahe zu bringen. Was ist eigentlich die Not, der Jesus hier begegnet, in die er hineinwirkt? Was ist die Not? Hunger? Geistlich und physischer Hunger? Versorgung. Er hat 3 Tage lang der geistlichen Not Abhilfe geschaffen. Stellt euch mal vor, oder? Ihr geht irgendwo hin, es ist Einöde, rundherum nichts, ihr geht dorthin und ein Prediger predigt 3 Tage lang. Ja, das ist schwierig für die heutige Zeit, hä? Kannst nicht einfach wegwischen und den nächsten nehmen. Es bleibt einfach. Und dann ist diese Schar der Menschen dort und haben sie tatsächlich Hunger? Nein, sie haben keinen Hunger. Jesus sagt, ich will sie nicht hungrig wegschicken, damit sie nicht auf dem Weg, den sie gehen, verschmachten. Das heißt, es kann schon sein, dass die einen ein bisschen Hunger hatten, aber noch nicht wirklich schwierig. Aber Jesus sah, wenn sich das weiterentwickelt, wie es jetzt ist, dann werden sie über kurz oder lang auf dem Nachhauseweg zusammenbrechen. Die werden den Heimweg nicht schaffen, den Nachhauseweg nicht schaffen, weil sie nicht gestärkt sind. Jesus hat also die Not, die kommt, auf die Menschen schon gesehen, bevor sie da war. Er hat gespürt, dass er etwas unternehmen muss, bevor die Leute, die da waren, gemerkt haben, dass sie wirklich, wirklich in Not sind. Und Gott ist der Versorger. Und was Jesus immer macht in solchen Situationen, er bringt Gott und die Not zusammen und schaut, was passiert. Er hat die Not, die er sieht, die kommt, die teilweise schon da ist, aber noch stärker kommen wird, und er bringt Gott in diese Not hinein. Und dann ist ganz spannend, seine Jünger sehen genau das Gleiche wie er. Seine Jünger sehen, da sind ganz viele Leute, wir haben nur ganz wenig zu essen, das ist ein Problem. Und dann, was machen sie? Nichts. Sie stecken den Kopf in den Sand und sagen, da kann man nichts machen. Uns sind die Hände gebunden. Es ist für uns unmöglich, diese Leute mit Essen zu versorgen. Es geht einfach nicht. Es ist die Haltung oder die Antwort des Unglaubens. Der Unglaube, der schaut immer nur auf sich selbst und überlegt, was kann ich tun? Was könnte ich machen? Wie sind meine Möglichkeiten? Er sammelt alle Fakten und alle Fakten sind zusammen. Und dann sagt er, es geht nicht. Der Glaube sieht die gleichen Fakten. Er sieht die gleichen Mängel, das gleiche Minus und er sagt, und jetzt nehmen wir Gott mit hinein und schauen, was Gott tut. Ich hoffe, ihr könnt diesen Unterschied merken. Und in dieser Zwischenzeit dort steht irgendwo, und es jammerte ihn. Jesus sah die Menge und er hatte Erbarmen mit ihnen. Er sah die Menge und er dachte nicht, was sind das für Lölis? Warum sind die von zu Hause weggegangen und haben nicht genug zu essen mitgenommen? Die sind ja alle selber schuld. Die hätten ja auch für sich selbst sorgen können. Wir, meine Jünger und ich, wir haben Essen dabei. Wir sind nicht wie die anderen, die unvorbereitet in eine Situation hineingeraten. Die Jünger sagen, es geht nicht. Jesus sagt, ich frage euch ja nicht, was ihr nicht habt. Ich frage euch, was ihr habt und ob ihr bereit seid, das einzusetzen. Das ist Gottes Weg. Und ich denke oftmals, wenn wir Gemeindearbeit machen, wenn wir im Reich Gottes unterwegs sind, wir schauen oft auf das, was nicht geht. Ich habe mal jemandem gesagt, weißt du, wenn ich eine neue Idee habe, dann sag bitte nicht im zweiten Satz schon, das geht nicht. Weil das frustriert mich. Ich weiß, dass nicht alle meine Gedanken und Ideen umsetzbar sind, aber ich möchte immer wieder größer denken, als ich selber bin. Mehr erwarten, als ich selber habe. Oder ich kann es euch vielleicht an einem einfachen Bild zeigen. Es gibt ja in der Bibel viele Verheißungen, die wir haben. Verheißungen, ja, sollt ihr noch, ich will nicht da aufs Ding überschreiben. Promises, ha? Verheißungen. Genau, und dann gibt es hier unten dieses furchtbare Wort. Die Realität. Und die Jünger, die gehen von hier aus und denken, man kann nichts machen. Und sie haben recht. Mit den wenigen Broten und den wenigen Fischen, die sie haben, kann man wirklich nichts ausrichten. Sie haben völlig recht. Jesus geht von hier oben aus und sagt, wir haben doch einen Gott, der uns versorgen will. Der uns auf die grünen Auen führt. Unser tägliches Brot gib uns heute, ist doch unsere Erwartung. Und jetzt haben wir immer zwei Möglichkeiten. Wir können entweder unsere Realität nehmen und sie hier nach oben strecken. Und einfach sagen, ich sage es mal ganz, ganz krass, es ist mir völlig Wurst und völlig egal, wie die Realität aussieht. Ich glaube an Gottes Verheißung. Ich glaube nicht an die Realität. Ich glaube an die Verheißung. Ich sehe die Realität sehr wohl. Aber ich sehe die Realität als etwas, die von Gott her verändert wird. Oder wir können die Verheißungen Gottes herunterbrechen und sagen, nun gut, andere Zeit, andere Situation kann man heute nicht erwarten, wird heute nicht mehr passieren, müssen wir uns am Bein abstreichen, funktioniert nicht. Und das ist die Haltung, die wir oftmals gehen. Und eigentlich, wenn wir ganz genau wären, müssten wir die Bibel nehmen und alle die Stellen rausstreichen und sagen, das macht heute Gott nicht mehr, das macht er nicht mehr, das macht er nicht mehr, das kann ich nicht glauben, das wird nicht geschehen. Und dann wird unser Glaube irgendwo sehr sicher, aber sehr arm. Und diese Spannung zwischen Verheißung und Realität auszuhalten, genau das ist für mich Glauben. Ich glaube mehr, als ich sehe. Ich glaube mehr, als ich selber tun kann. Ich erwarte von Gott Größeres als das, was ich tun kann. Das heißt nicht, dass ich nichts tun soll, sondern es heißt nur, dass ich mehr erwarte. Weniges, und das sehen wir in dieser Geschichte, ist viel bei Gott, wenn wir es ihm bringen. Lasst uns die nächste Geschichte anschauen. Markus 1, 40 bis 44. Ich muss gerade schnell schauen, wer war es schon wieder? Ah, ja. Ich bin immer froh, dass wir so viele Freiwilligen in der Gemeinde haben.
Genau.
Freiwillig berufen. Ich halte es dir hin, dann kannst du es gut selbst halten.
Okay. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich, und sprach zu ihm, sieh zu, dass du niemanden etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis.
Vielen Dank. Was wir hier sehen, ist, dass jemand zu Jesus kommt. Und was mich immer schmerzt, ist, dass viele Menschen, wenn sie in Not sind, irgendwie allein in ihrem Elend sich zurückziehen und ihre Wunden lecken. So wie wenn sie alles alleine tragen müssten, alleine sein müssten. Und ich habe größtes Verständnis dafür, denn wenn man Leid trägt, möchte man oftmals alleine sein. Vielleicht auch, weil viele Leute dann viele dumme Sachen sagen zu einem. Das hat einen Grund, aber auch, weil man einfach ganz empfindlich ist und manchmal nicht mal die Freude der anderen erträgt, wenn es einem selber schlecht geht. Ich glaube, ihr kennt das vermutlich alle. Dass es schwierig ist, in einer Gemeinde zu sein und Loblieder zu singen, wenn es gerade im Leben anders durchgeht, wo man denkt, hey, was ist los, Gott? Wo bist du? Wo ist der Gott, den wir besingen, der alles tun kann, der Wunder tut? Wo bist du? Hier in dieser Geschichte geht es um eine Heilungsgeschichte und was dieser Mann wirklich gut macht, er kommt zu Jesus. Er sucht einfach die Gegenwart Gottes. Und ich weiß, es ist heute nicht ganz so einfach, zu Jesus zu kommen, aber was ich dir anbieten kann, du kannst jederzeit nach dem Gottesdienst nach vorne kommen und hier vorne sind Leute und die beten für deine Not. Die sehen dich an, die nehmen dich wahr, sie können dir die Last nicht abnehmen, das kann nur der Herr selbst, aber sie können sie mit dir vor den Herrn tragen. Und wenn du das willst, dann geh doch nach dem Gottesdienst nach vorne, bring deine Not zu unserem Herrn mit diesen Menschen zusammen. Marlene, jetzt dein Einsatz. Ja, ich habe kürzlich auf dem Status gesehen, dass Marlene in Griechenland in den Ferien war. Ich halte dir das Mikrofon hin, dann kannst du mit den Händen machen, wie du willst. Einfach nicht mein Tablet runterschmeißen. Wo warst du in den Ferien?
Auf Kreta.
Ich halte es dir.
Mit meinem Sohn, der Partnerin und meiner Freundin.
Sehr schön. Hat es dir gefallen in den Ferien?
Sehr, sehr.
Ja.
Vor allem, wir wurden verwöhnt.
Ja, das ist doch perfekt. Es soll einem auch mal gut gehen im Leben. Mhm. Genau.
Ja. Ja.
Jetzt, ich habe da so Bilder gesehen, ihr habt eine Insel besucht. Kannst du mal sagen, was das für eine spezielle Insel war?
Ja, die war ziemlich in der Nähe von Kreta. Sie hieß Spina Longa. Und es war eine Insel, wo früher Aussätzige waren, das heisst Leprakranke. Und zwar in der Zeit von 1907 bis 1957, weil da wurde ein Medikament entdeckt.
Ah, bis das Medikament entdeckt war, waren diese Leute auf der Insel.
Genau.
Du machst so eine Bewegung, was bedeutet das?
Ah, ich spreche immer mit Händen, okay. Weißt du. Ich studiere gar nicht.
Okay. Warum hat man die Leute auf die Insel getan?
Natürlich, weil man Angst hatte vor Ansteckungen und sie mussten ausgesondert werden.
Und dann muss man sich das so vorstellen, dass auf dieser Insel nur Aussätzige lebten?
Nein, es hatte sogar, ich muss sagen, ich war erstaunt, wie relativ in Anführungszeichen gut es den Leuten ging, weil sie haben für sie Behausungen gebaut, also einfache Häuser. Es waren auch Ärzte dort und Schwestern, die natürlich selber manchmal auch krank wurden. Also es,
sie wurden versorgt.
Ja, wirklich.
Ah, schön.
Und es muss noch sagen, ganz Griechenland hat die Leute auch nach Spina Longa gebracht.
Okay, die wurden gesammelt dort.
Ja, genau.
Gut. Ja, was du sonst noch in den Ferien erlebt, das kannst du ja den Leuten beim Kaffee nachher erzählen.
Die Abenteuer später.
Genau, vielen Dank. Ja, es hat mich gerade so erinnert halt an diesen Text, oder? Da ist ein Mann, und das war damals auch zu Jesu-Zeiten so, die wurden abgesondert, die mussten ein Glöcklein tragen, dass wenn sie sich bewegten, dass man sie immer hört, wie die Katzen, die keine Vögel jagen dürfen. Und dann waren sie immer weg von den Leuten. Und wenn jemand in die Nähe kam, mussten sie rufen, aussätzig, aussätzig, damit jeder weiß, mit denen nichts zu tun haben. Die wurden nicht abgesondert auf eine Insel, das ging in Israel nicht so gut. Sie wurden für sich einfach, sie wurden gedrängt, sich abzusondern. Das ist so furchtbar, es ist so wie heute man das manchmal auch erlebt, oder? Man ist krank und dazu noch sozial geächtet, weil man krank ist. Unglaublich. Diese Not, die kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Und Jesus sieht ihn an und sagt, und es heißt über Jesus, und es jammerte ihn. Er hatte Erbarmen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ich hatte ja in der ersten Predigt gesagt, dass das hebräische Wort für Erbarmen eine Wurzel hat. Weiß noch jemand, was das für eine Wurzel war? Der Mutterleib. Und Jesus muss es irgendwo hier gespürt haben, wenn Menschen in Not waren. Irgendwo hier muss es geschmerzt haben, muss er Leid getragen haben über jeden Menschen, den er in Not sah. Und als er diesen Menschen sah, da diesen Menschen, der einen Schritt wagte, der sich nicht zurückhielt, da schenkte er ihm nicht nur später dann Heilung, sondern das Erste, was er ihm schenkt, ist Beziehung. Ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich spüre, ich trage dein Leid mit, ich weiß, wie es dir geht. Jesus geht in Beziehung und er berührt den Unberührbaren und heilt ihn. Und es ist keine Frage, der Aussätzige, der kommt nicht und fragt, kannst du vielleicht heilen? Wäre das möglich? Sondern fragt, wenn du willst, wenn du wirklich willst, wenn das in deinem Plan ist, dann wird es geschehen. Und ja, Jesus sagt, ja, ich will. Die Frage ist nicht, kann Jesus heilen? Die Frage ist, will er heilen? Und ich habe keine Stelle gefunden in der Bibel, in der er nicht geheilt hat, wenn Leute zu ihm kamen. Und das ist wieder hier, oder? Das spürt ihr, da kommen wir genau wieder in das hinein. In diese Frage, was ist denn mit meinem Leid? Was ist denn mit meinem Schmerz? Und ich habe keine Antwort auf diese Frage. Ich weiß einfach, ich will den Glauben halten, ich will die Verheißung halten. Ich breche die Verheißung nicht auf meine Realität herunter, sondern ich hebe meine Realität immer wieder zu Gott hinauf. Wir nehmen noch die letzte Geschichte, Lukas 7, 11 bis 15, das ist Jürg. Danke, Jürg.
Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nachher an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war. Und sie war eine Witwe, und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn und sprach zu ihr, weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter.
Ja, Jürg ist Moderator, er ist sich gewohnt, das Mikrofon selbst zu verräumen. Danke, Jürg, gut gemacht. Ja, man kann gut mal schnell die Fenster ein bisschen öffnen, das stört überhaupt nichts. Ich rede ja nicht so laut. Eine unglaubliche Not wieder auch hier. Und ich möchte euch mal fragen, habt ihr gemerkt, wo genau die Not ist? Wer ist eigentlich in Bedrängnis geraten in dieser Geschichte? Wer hat in dieser Geschichte Not? Die Mutter. Warum? Sie hat ihren einzigen Sohn verloren. Und ist Witwe. Das heißt, es wird hier angedeutet, sie steht in dieser Welt alleine da. Völlig alleine. Jetzt haben wir ganz verschiedene Ebenen des Leides und des Schmerzes. Es ist der akute Schmerz, mein Sohn ist von meinem Herzen weggerissen. Und es ist immer unglaublich falsch und schmerzhaft, wenn der Sohn vor den Eltern stirbt. Es ist nicht richtig. Es fühlt sich nicht richtig an. Es ist diese Trauer, dass der Tod zugeschlagen hat. Und meistens hat es ja eine Vorgeschichte aus, es ist ein Unfall, wir wissen es nicht. Und dann kommt noch etwas dazu, das wir vielleicht heute gar nicht mehr so vor Augen haben. Im Alten Testament waren die Kinder die AHV ihrer Eltern. AHV gibt es seit wann ungefähr? 1948. Kleine Side-Information. Damals wurden die Leute 63 Jahre alt. Heute wird man 84 und ich habe in einem Bericht gelesen, dass viele Menschen in der Schweiz am liebsten 93 werden wollen. Einfach, wenn man sich fragt, warum das mit der AHV heute schwieriger ist als früher. Ihr seht es. Aber das ist, muss man politisch lösen, oder? Das können nicht wir hier lösen. Ja, ihr Sohn ist gestorben, das heißt, sie hat niemand, der sie im Alter versorgen wird. Sie hat niemand, der für sie Geld verdient. Sie kann entweder selbst arbeiten, das ist die eine Möglichkeit, solange sie noch kann. Wenn sie Glück hat, kommt sie irgendwo bei einem Verwandten unter und darf ihr Gnadenbrot dort essen und ein bisschen Haushalt machen. Und wenn es ganz schlecht läuft, dann steht sie auf der Straße und bettelt. Das ist ihre Zukunft. Und wenn Jesus sie ansieht, dann sieht er diesen emotionalen Schmerz, diese Leiderfahrung des Todes, der fast körperlich ist, und er sieht auch diese Zukunftsnot, die auf sie zukommt. Und in das hinein spricht er zuerst diese Worte des Trostes, weil er Verbarmen hat mit ihr. Er erbarmt sich über sie und sagt, weine nicht. Ja, Gott ist der Gott, der unsere Tränen trocknet. Im Himmel vollkommen und hier zeitweise, nicht immer. Wir werden nicht von Leiderfahrungen, von schwierigen Erfahrungen verschont. Jesus hat ja nicht alle auferweckt, die in dieser Zeit, als er in Jerusalem, in Israel war, gelebt hat. Er hat nicht alle in dieser Zeit auferweckt, die gestorben sind. Und auch die, die er auferweckt hat, sind wieder gestorben. Übrigens, hat jemand von euch schon mal einen Toten auferweckt? Bis jetzt noch nicht. Aber das möchtet ihr schon auch mal erleben, oder? Gut. Weil sonst hätte ich fragen müssen, ihr glaubt schon, dass es Totenauferweckung gibt. Schon. Oder ist das nur für Jesus? Könnt ihr nachher beim Kaffee miteinander besprechen, ja? Ich war schon so nahe dran an einer Totenauferweckung, aber das ist eine andere Geschichte. Ich langweile euch jetzt nicht mit meinen Geschichten. Jetzt, Jesus jammerte es, das heißt, er sah die Not und die Not war wieder so stark, so intensiv, dass er nicht anders konnte, als etwas zu tun. Und er griff ein und zeigte, wer Chef über Leben und Tod ist. Er offenbarte Gottes Herrlichkeit in dieser Situation. Aber der Auslöser war die konkrete Not. Der Auslöser war nicht, ich laufe mal durchs Land und schieße ein paar Wunder durch die Gegend herdurch. Oder ich zünde mal ein riesen Feuerwerk an, damit alle sehen, wie toll das Gott ist. Wisst ihr, was mir hier fehlt auf dieser Liste? Aber da seid ihr alle viel zu gut oder zu schlau. Hier fehlt mir Glaubensstärkung. Und ich bin froh, dass es nicht draufsteht. Denn es ist nicht das Erste, was wir brauchen. Warum brauchen wir genau eine Glaubensstärkung? Brauchen wir eine Glaubensstärkung, weil wir nicht sicher sind, ob Gott wirklich Gott ist? Brauchen wir eine Glaubensstärkung vielleicht auch, weil wir denken, ach, jetzt ist es ein bisschen langweilig, es wäre schön, wenn Gott mal wieder ein bisschen was von sich zeigt, damit ich auch wirklich glaube. Ja, aber ist Gott nicht Gott, auch wenn er nichts tut in unserem Leben? Darf Gott nicht auch einfach mal sagen, du und dein Leid, das formt deinen Charakter und deine Persönlichkeit und macht dich zu einem besseren Menschen? Wie fast jeder, der Leiderfahrungen hat, entweder ist er gescheitert und zerbrochen daran, oder er wurde tatsächlich durch das Leid gestärkt. Nicht immer durch sein Greifen, sondern oftmals durch das Leid. Und ich glaube, dass Jesus diese Zeichen nicht tat. Ich komme damit zum Schluss. Ich glaube, er tat sie nicht, damit der Glaube der Leute gestärkt wurde. Sondern der wirkliche Ursprung oder das wirkliche Zentrale in diesen drei Geschichten, und ich habe natürlich drei Geschichten ausgewählt, die das zeigen, ist mir schon klar, ist das, was in der Mitte steht. Und vielleicht, das ist meine Theorie, vielleicht würden wir mehr Zeichen und Wunder erleben, wenn wir nicht die Zeichen um der Zeichen willen oder um des Erfolgs oder was immer wir auch suchen, wegen dem suchen, sondern weil uns die Not der Menschen wirklich trifft. So, und ich meine damit nicht eure eigene Not. Es geht mir nicht darum, ich weiß, jeder von euch hat seine ganz spezifischen und eigenen Nöte. Aber das wirkliche Geheimnis von Wundern und Zeichen ist, dass wir uns von der Not der Menschen treffen lassen. So wie Jesus sich treffen ließ. Es war eine ganz reale Not. Und Jesus ließ sich treffen von dieser Not. Und das Ergebnis waren Wunder Gottes. Ich habe versucht, euch das an diesen drei Geschichten zu zeigen. Wie gesagt, es ist natürlich eine willkürliche Auswahl und man könnte auch andere Heilungsgeschichten nehmen, die vielleicht nicht so funktionieren. Aber es hat mich so bewegt, dass Jesus Erbarmen der Kern und Angelpunkt der Not und Wunder sind. Es ist so, dass Jesus immer wieder Gott und die Not zusammenbringt. In sich selbst. Und es war ja so krass in seinem Leben, dass er die Not ans Kreuz trug, den Schmerz, das Leid ans Kreuz trug. Er ließ sich sowas von treffen, von unserem Versagen und von unserer Traurigkeit, von unserer Depression, von unserer Not. Er ließ sich treffen davon. Und die Folge war grenzenloses Heil. Gnade, die Fülle, schöpfen so viel wir nur können. Ich möchte euch Mut machen, euch von der Not der Menschen treffen zu lassen. Und ganz einen kleinen Nebensatz noch vor dem Ende. Es ist immer die Frage, müssen wir dann allen Menschen helfen? In der Theorie schon. In der Praxis geht das nicht. In der Praxis ist es, finde ich, wichtiger, dass wir uns über Einzelne wirklich erbarmen, anstatt dass wir einfach wie eine Gießkanne versuchen, barmherzig über alle zu sein und gnädig für alle zu sein. Und vielleicht hast du Menschen jetzt, wenn ein Moment Stille sein nachher, vielleicht hast du Menschen vor Augen, die ganz konkret dein Erbarmen brauchen. Und vielleicht denkst du, nein, sie brauchen nicht mein Erbarmen, sie brauchen Jesus. Ja, Amen. Aber vielleicht ist der Weg zu ihren Herzen dein Erbarmen. Vielleicht werden sie Gottes Liebe in dir sehen, wenn du dich über sie erbarmst, in ihre Not hinabsteigst, sie mitträgst und vielleicht auch Wunder erlebst. Amen. Wir sind einen Moment still und werden nachher miteinander versuchen, mit Liedern eine Antwort zu geben. Vater, führe uns in dieser Stille jetzt diese Menschen vor Augen, für die wir Menschen der Barmherzigkeit sein sollen. Hilf uns zu fokussieren um echten Nöten mit echter Hilfe zu begegnen. Öffne uns die Augen, wir sind still.